Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Montagabend, einen schönen 1. Dezember. Herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Ja, da ist dieser Mann, der nach außen hin erfolgreich ist, sehr viel Geld verdient hat, inzwischen berühmt als Investor, unter anderem auch bei der Höhle der Löwen geworden ist. Doch da ist eine harte Phase in seinem Leben gewesen, die am Ende lebensbedrohlich war. Wir starten heute Hand in Hand für Norddeutschland und das Motto unserer Benefizaktion lautet Leben ohne Sucht. Unser Gast war süchtig, man kann sagen schwerst tablettensüchtig. Carsten Maschmeyer, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Guten Abend, Herr Baumgarten.
Wie schwer ist es Ihnen vor einiger Zeit gefallen, diese Tablettensucht öffentlich zu machen?
Sehr schwer. Ich war ja in der Klinik unter falschem Namen. Ich habe, als ich süchtig war, alles getan, dass andere das nicht mitkriegen, obwohl die Ersten gemerkt haben, etwas stimmt nicht. Und 12 Jahre nach Beendigung der Sucht habe ich ein Buch geschrieben, die 6 Elemente des Erfolges, und es war halb fertig und irgendwas fehlte mir. Und ich dachte, nee, ich gebe da Tipps, wie man sein Leben verbessert, sei positiv, sehe alles locker. Da dachte ich, da werden die Leserinnen und Leser sagen, naja, der hat gut reden mit der Frau, mit dem Konto, da wäre ich auch positiv, würde ich auch alles locker sehen.
Klar.
Und dann kam mir so die Idee, dass ich eigentlich zu jedem Kapitel etwas schreibe, wo es mir sehr schlecht ging. Hab ein paar Tage daran gearbeitet, dann sagte ich, die größte Änderung in meinem Leben, die größte Veränderung und Verbesserung war das Ende der Sucht. Und dann habe ich das mit meiner Frau Veronika besprochen und sagte, boah. Schatzi, wir haben das jetzt 12 Jahre, alle Recherchen von Journalisten abgewimmelt. Du warst unter falschem Namen in der Klinik. Das ist aber mutig. So, da habe ich das in der Firma mit meinen Kollegen durchgesprochen, ob die das stören würde. Ich habe ein paar Investoren angerufen, wie die das sehen. 12 Jahre später jetzt. Die haben gesagt, das stört uns nicht. Ich wollte ja nicht, dass auf einmal mit mir keiner mehr Geschäfte macht. Weil er sagt, der nimmt morgen Tabletten und da kann ich in dem Jahr keine Geschäfte machen. Dann habe ich mit meinem Professor gesprochen und habe gesagt, okay, ich mache das. Da haben natürlich doch die Kinder eingeweiht, die das natürlich dann alles schon wussten. Und es waren dann die Gründe. Erstens, ich wollte in dem Buch Tipps geben, dass man kein Burnout bekommt oder eine Depression. Wenn, dass man sich Hilfe holt in der Familie, in Freunden und Experten. Und drittens, dass die Lösung irgendwelche süchtig machenden Tabletten ein Teufelskreislauf ist, der tödlich enden kann.
Wie viele Tabletten waren das in der Hochphase, nur um die Dimension einfach mal abschätzen zu können?
Ich nenne die Zahl, und wenn Sie die morgen nehmen würden, Herr Baumgarten, wären Sie abends in der Intensivstation tot. 50 Tabletten am Tag. Über 3,5 Jahre angestiegen. Es ging mal mit einer halben Tablette los. Das Doofe an diesen Benzodiazepinen, mein Schlafmittel war Stilnox. Ich habe es ja genommen, weil ich, das ist eine doofe Erfindung vom lieben Gott, ne? Man ist todmüde, erschöpft und kann nicht schlafen. Mhm. Und der Hausarzt sagte, ach, dann nimmst du so eine halbe Tablette, legst du die unter die Zunge, zerkaust die, lässt sie da und dann schläfst du 20 Minuten später. Dann braucht man aber irgendwann eine Tablette für die gleiche Wirkung und irgendwann 2 und irgendwann 4. Und dann wurde ich süchtig, dann nahm ich die mittags, legte mich hin, dann am Höhepunkt pendelte ich eigentlich nur noch zwischen Küche und Schlafzimmer. Und dann sagte Veronika, jetzt ist stationärer Entzug, sonst bist du kaputt. Und ich habe den Professor dann kennengelernt und er hat mich untersucht im Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Und er sagte mir, Sie werden irreparable Hirnschäden haben, Sie können Atemausfall bekommen. Sie haben jetzt schon, Sie reden verschwommen, er hat das so nuscheln genannt, dann hat er mir die Station gezeigt, sagte mir hinterher, ich habe Ihnen nicht die Station gezeigt, dass Sie die Station, ich wollte sehen, wie Sie gehen. Sie sind sportlich und mit 50 Jahren und Sie halten sich am Geländer fest. Sie haben ja schon motorische Ausfälle. Und dann bin ich tatsächlich in den stationären Entzug gegangen.
Das ist die Kurzgeschichte. Wir werden da uns gleich noch intensiv drüber unterhalten. Vielen Dank, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Wir wollen eben auch, und das ist ganz wichtig, gerade in unserer Benefizaktion, eben das Thema Sucht entstigmatisieren und freuen uns sehr, dass Sie heute Abend unser Gast sind.
Gerne.
Man merkt übrigens außerdem daran, dass die Weihnachtszeit angebrochen ist, dass wir unsere Benefizaktion heute starten. Alicia Elling.
Wenn jenen eine Stimme gegeben wird, die sonst kaum gehört werden, und der Norden näher zusammenrückt, Dann ist wieder Zeit für
Hand in Hand
für Norddeutschland.
Zum 15. Mal stellt der NDR mit seiner Benefizaktion ein Thema in den Mittelpunkt. Informiert, sensibilisiert. Und das seit dem Jahr 2011. Die allererste Spendenaktion widmet sich damals den Kleinsten.
Eine Aktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschen Kinderschutzbund.
Seitdem wechselt jedes Jahr das Thema. Ob die norddeutschen Tafeln, Krebsstiftungen, bis zu Projekten in Zeiten der Pandemie oder für Geflüchtete des Ukraine-Krieges. Es ist ein Zusammenhalt, der nicht nur berührt, sondern auch bewegt. So kommen in den vergangenen 14 Jahren rund 51 Millionen Euro für wohltätige Zwecke zusammen. Das Motto in diesem Jahr? Ein Leben ohne Sucht.
Zu wissen, ich bin nicht allein mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, mit meinen Nöten.
Ob Alkohol, Drogen, Medikamente, Essstörung oder Mediensucht. Jeder gespendete Euro geht dabei zu 100% und ohne Umwege an Projekte von der Prävention bis zur Nachsorge. Die Partnerorganisation in diesem Jahr, der Paritätische Wohlfahrtsverband mit seiner Suchthilfe.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende die vielfältigen Angebote des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Wir können damit Menschen helfen, die in schwierigen Lebenssituationen sind. Und wir können einen Beitrag zum Zusammenhalt dieser Gesellschaft leisten. Vielen Dank für Ihre Spende.
Ja, und ab heute können Sie spenden. Alle Infos dazu und auch zu den Projekten für ein Leben ohne Sucht finden Sie bei uns im Netz unter ndr.de/Hand in Hand für Norddeutschland. Sie sehen auch einen Code auf Ihrem Bildschirm jetzt gerade. Damit bekommen Sie sofort alle Infos auf Ihr Handy. Und wir wollen reden heute. Wir wollen über Sucht reden. Und deswegen ist Carsten Maschmeyer heute Abend bei uns auf dem roten Sofa als Gast. Und über Ihre Geschichte, kurzes Porträt von Christopher Braun.
Carsten Maschmeyer scheint alles zu haben. Erfolg, eine glückliche Ehe, eine Menge Geld und eine Karriere als Investor.
1 Million, 10%, okay?
Dass er jahrelang durch die Hölle ging und eine Suchterkrankung ihn fast das Leben kostete, das hält er lange geheim. Sein Start ins Leben ist kein leichter. 1959 kommt er in Bremen zur Welt, wächst in ärmlichen Verhältnissen alleine mit seiner Mutter auf. Schon früh muss er kämpfen, vor allem um Liebe, Anerkennung. Dadurch entwickelt er einen enormen Ehrgeiz. Der hilft ihm als Leistungssportler und beim Aufbau eines Finanzunternehmens. Doch er zerstört ihn auch beinahe. Anfang der 2000er fängt er an, Schlaftabletten zu schlucken, kompensiert damit Druck und 18-Stunden-Tage. Er wird abhängig, bekommt Depressionen, kämpft sogar mit Selbstmordgedanken und erhöht trotzdem die Dosis immer weiter, bis es fast zu spät ist. Über seine persönliche Suchtgeschichte und was er heute als Unternehmer anders macht. Carsten Maschmeyer.
Ja, Herr Maschmeyer, wie sah Ihr Leben in der Hochphase, so ein Tagesablauf, in der Hochphase der Tablettensucht, wie sah der aus?
Das war kein echtes Leben mehr. Ich hatte ja eine Sucht nach Ruhe, nicht nach Rausch. Aber man ist sich gar nicht bewusst oder die meisten Menschen wissen gar nicht, dass es gar keine Schlaftabletten gibt. Das sind Narkotika, das sind Betäubungsmittel, die einsedieren. Und danach, wenn man die nimmt, hat man das Gefühl, man schläft, weil man ja ausgenockt ist. Dann ist man aber noch müder. Und dann habe ich eben, also nachts, um die Wirkung zu haben, die früher eine halbe Tablette hatte, habe ich 7 bis 8 Tabletten gebraucht, nach 3 Jahren. So sehr ist der Gewöhnungseffekt. Das habe ich 2-3 Mal nachts genommen, alle 3-4 Stunden. Dann habe ich gefrühstückt, habe nächste Dosis genommen, bis mittags geschlafen, bisschen was gegessen, nächste Dosis. Also ich pendelte nur noch zwischen Küche und Schlafzimmer. Und natürlich hat man ein bisschen Schuld, wenn man süchtig wird. Wenn man richtig dann in der Sucht ist, kann man da gar nicht mehr selber raus. Aber man ist nicht nur selber Opfer der Pharmakonzerne, sondern man mutet auch dem Umfeld enorm viel zu. Ich habe quasi 3 Jahre mit meinen Kindern verschlafen. Ich habe meiner damaligen Freundin, späteren Verlobten und jetzigen Frau Veronika sehr viel Leid zugefügt. Liebst du mich nicht? Warum willst du dich hier mit Pillen abschießen und ausnocken? Mache ich dich nicht glücklich? Willst du dich umbringen? Was ist denn alles falsch? Aber da war ich schon in diesem Kreislauf, dass wenn ich ein paar Stunden keine Tabletten nahm, dann zitterte ich, bekam Schweißanfälle. Also nächste Dosis. Und dann kannst du natürlich dann nicht irgendwie spazieren gehen oder Sport machen. Ich wollte auch keinen mehr sehen, weil ich dann erwischt werden würde. Was lallst du rum? Du schwankst so. Ich habe auch die Kinder, die lebten im Ausland, gesagt, nee, komm lieber nicht. Denn denen hätte ich ja nur sagen müssen, ich bin gerade krank, ich habe Fieber, ich muss mich wieder ins Bett legen, ich muss mich wieder ins Bett legen. Also man versaut sich sein Leben, man beschädigt sein familiäres Umfeld. Ich habe Freunde nicht mehr sehen wollen. Ich habe kaum noch Geschäftstermine wahrgenommen, weil ich auch nicht mehr richtig funktioniert habe.
Menschen, die in eine Sucht kommen, in eine Sucht geraten, da kann es ja manchmal ganz hilfreich sein, auch vielleicht ganz in die Anfänge zu gehen, vielleicht auch mal einen Blick in die Kindheit zu werfen. Wie hat sie ihre Kindheit in sehr einfachen Verhältnissen, wie hat sie diese Kindheit beeinflusst?
Die Sucht ging los, ich war arbeitssüchtig, erfolgssüchtig und daraus wurde ich tablettensüchtig. Und ich war dann ja in der Therapie, also der Entzug geht mit einer Therapie einher. Und wahrscheinlich hat meine Kindheit das geprägt. Ich bin ein uneheliches Kind. Meine Mutter hat während der Schwangerschaft mit meinem Großvater überlegt, ob sie mich abtreibt. Das war in den 60er Jahren eine Schande, ein uneheliches Kind zu haben. Was ist denn da kaputt? Da ist irgendwas schiefgelaufen.
Bastard hieß das ja auch.
Ja, sowas, ja, genau. Ja, und mein Großvater, dem habe ich da so mein auf die Welt kommen zu verdanken, sagte, nein, ich helfe dir, ich gebe dir Geld, du bekommst das Baby. Also ich war schon irgendwie gedanklich in Holland, da war das irgendwie damals möglich, in Deutschland nicht. Und meine Mutter, glaube ich, hat mich sehr geliebt, aber gleichzeitig war ich der Beweis, ihr Leben war versaut. Eine Frau, ledig mit einem unehelichen Kind, wollte nicht der nächste Mann haben. Und die konnte nie sagen, ich liebe dich. Weil ich glaube, dass sie mich geliebt hat, aber gleichzeitig war ich irgendwie ihr Problem. Mhm. Sie hat mich nur gelobt, wenn ich etwas gut gemacht habe. In der Schule gute Noten, eins mit Sternchen, ich habe Zimmer aufgeräumt, Abwasch gemacht oder bin einkaufen gegangen. Dachboden, wir hatten noch an einem riesen Mietshaus, da hatte man so alle paar Wochen Kehrdienst, da musste man den Dachboden fegen und Keller putzen. Ich konnte also nur, wenn ich funktioniert habe. Also ich wurde gelobt, wenn ich etwas geleistet habe.
Kann sich daraus auch eine Art krankhafter Ehrgeiz entwickelt haben, schon als Jugendlicher, der sich dann später ins Berufsleben hineintransportiert?
Ja, krankhaft am Anfang nicht. Ich glaube, dass wenn man immer nur oder wenig Liebe erfährt, es kam noch ein gewalttätiger Stiefvater dazu, der war also auch nicht die Lösung. Und dann hat eigentlich ein Sportlehrer etwas ausgelöst. Es waren Bundesjugendspiele und Jugend trainiert für Olympia. Da waren die Wettbewerbe unter den Schulen. Und alle wollten Volleyball und Sprint und Weitsprung. Und sie suchten einen Doofen für 1000 Meter. Ja, das wollte keiner. Ja. So 2,5 Runden da laufen. Pff. So habe ich das gemacht. So. Und sagen wir mal, in 7 Wochen war der Wettkampf. Der erste war in Göttingen. Und dann bin ich jeden Morgen, habe ich mir um 6 Uhr den Wecker gestellt. Ich war so 14, 15. Und bin gelaufen. Ein paar hundert Meter, ein paar hundert Meter mehr, ein paar Kilometer. Und der war auch Trainer in einem Verein. Er sagte, komm in den Verein, du bist talentiert. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich öfter trainiere, länger trainiere, intensiver trainiere, werde ich besser. Die Zeiten werden besser. Ich bin nicht mehr Letzter, nicht mehr Vorletzter, ich bin Vierter, ich bin Dritter, irgendwann war ich Erster. Und ich wollte natürlich aus dieser Armut raus. Ich bin in einem Mutter-Kind-Heim aufgewachsen. Kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen. Dann waren wir in einer Arbeitersiedlung im sozialen Wohnungsbau. Und ich wollte Medizin studieren. Ich wollte Arzt werden. Da dachte ich so, Image, Geld, alles hinter mir.
Klar.
Da brauchte man aber schon damals sehr gute Noten. Also musste ich auf einmal länger lernen, öfter lernen, intensiver lernen. Denn in der Schule gute Noten zu bekommen, das hat was mit Fleiß zu tun. Da habe ich diese Noten geschafft. Und das habe ich übertragen aufs Berufsleben. Ich war CEO eines MDAX-Unternehmens. Ja, habe ich länger gearbeitet, intensiver, öfter, 16-Stunden-Tage, kaum Wochenenden. Urlaube nachgereist, vorher abgereist, unterbrochen, ganz storniert. Also überhaupt kein Ausgleich mehr. Und ich glaube, da war der Defekt, und in der Psychotherapie, die ich in der Klinik bekommen habe, war klar, ich wollte immer nur Anerkennung, Lob, das hast du
geliebt
gut gemacht,
werden,
das
hast du
geliebt werden, weil ich die ja nicht bekommen habe. Und dann war ich so überarbeitet, dass ich einen unerkannten Burnout hatte. Und bei Burnout ist eine der ganz häufigen Nebenwirkungen Schlaflosigkeit. Mhm. Und der Arzt hätte mir sagen müssen, sag mal, du kannst nicht gut schlafen, beschreib mir mal, wie so eine Woche bei dir aussieht. Sag mal, kannst du mal einen Abend spazieren gehen oder mit den Kindern, Mensch, ärgere dich nicht, spielen oder einen Film gucken, was ist mit dir los? Und der gab mir einfach diese Tabletten.
Nun kam auch dazu, mit den Kindern spielen war da nicht mehr so möglich in dem Moment, weil natürlich die Familie, also Frau und Kinder, waren ausgezogen. Sie ja. kamen also nach Hause. Es war nach so einem 16-Stunden-Tag. Ja. Es war Leere da.
Ja.
Und Schlaflosigkeit. Und dann kam der Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt nehme ich die Tabletten.
Ja, es waren zwei Sachen. Einmal war das eine Katastrophe. Ich hatte mir ein Haus gebaut, so wie ich das wollte. Und jetzt war das ein Haus der Einsamkeit.
Ja.
Und ich dachte, nächsten Morgen muss ich ja wieder fit in der Firma sein. So, also habe ich die Tabletten genommen. Und das war natürlich der völlige große Fehler. Und dann durch die Gewöhnung und die Abhängigkeit wurden die Dosierungen immer schlimmer und immer höher. Und das war der Teufelskreis, der mich schwer hätte behindert werden lassen können oder zu Tode führen können.
Ich habe das mir noch mal durchgelesen. Stilnox, so heißt die Tablette, ja. die Sie genommen haben, nach der Sie süchtig waren, soll man maximal 4 Wochen anwenden. Maximal 2, glaube ich, am Tag. Aber das ist schon viel zu hoch eigentlich, höchstens eine. 50, haben Sie erzählt.
Ja, das waren wahrscheinlich halbiert 30.000, 40.000 über die 3 Jahre.
Sie haben dann Veronika Ferres kennengelernt. Wie haben Sie das zunächst verheimlicht vor ihr auch?
Als ich Veronika kennenlernte, nahm ich 1,5 Tabletten nachts. Nur zum Einschlafen. Das geht einigermaßen. Das ist auch nicht gut. Ich dachte aber, ich schlafe. Zu Beginn unserer Freundschaft waren also nur die Tabletten, die Schlaftabletten zum Einschlafen. Und ich dachte mir, ich tue ja nichts Böses. Ich will ja nur schlafen. Ich nehme ja nicht Drogen, um
Party
zu randalieren
ja,
oder Party genau, zu
ja.
machen oder irgendwie ja. lustig zu sein. Wahrscheinlich die harmloseste Droge, aber trotzdem sehr gefährlich. Und irgendwann habe ich dann in der Nacht angefangen, wenn ich Pipi musste oder sonst was, oh, jetzt schlafe ich aber wieder nicht ein, wieder welche zu nehmen. Dann war ich morgens so ein bisschen benebelt. Was ist mit dir los? Ja, ich habe schlecht geschlafen. Ich habe dann ihr nicht gebeichtet. Dass man versteckt sich ja. Ja? Eigentlich will man cool und stark sein und dadurch ist man eigentlich schwach. Wenn ich gesagt hätte, ich schlafe schlecht und ich hätte in der Zeit professionelle Hilfe bekommen, dann wäre das ja in einem glimpflichen Anfangsstadium behandelt worden. Aber das ist der Fehler, den ich auch mit meiner Veröffentlichung und auch heute Abend klar machen möchte. Wenn so etwas ist, sprecht mit der Familie, redet mit Freunden, nehmt euch professionelle Expertenhilfe, dass ihr nicht in diesen Kreislauf kommt.
Genau deswegen ist auch der Sinn unserer Benefizaktion, Leben ohne Sucht, um das zu enttabuisieren, zu ja. entstigmatisieren. Damit wollen wir das einfach ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen. Und wir wollen natürlich auch zeigen, dass es Hilfe gibt. Eine Beratung kann dabei der erste Schritt sein. Julia Lunau.
Wenn jemand zu uns kommt, da ist es uns ganz wichtig, dass wir ihn abholen, da wo er ist, mit seinen Gefühlen, mit seinen Sorgen, mit seinen Befürchtungen und Ängsten. Uns muss sich ja niemand dafür entschuldigen oder schämen, dass etwas passiert ist, auch wenn Rückfälle passieren.
Eine besondere Suchtberatungsstelle. Seit 33 Jahren wird in Anklam Menschen dabei geholfen, ihre Abhängigkeit in den Griff zu bekommen. Für viele die einzige Anlaufstelle in der Region.
Wenn wir unseren Radius mal abstecken sollen, dann sind es schon gute 50 Kilometer rundherum um Anklam, den wir abdecken müssen. Wenn wir uns die Insel Usedom anschauen, die ist komplett unterversorgt, wenn man so möchte. Da sind wir also die Einzigen, die in der Stadt Usedom eine Außensprechstunde anbieten. Das reicht bei weitem einfach nicht.
Es geht darum, die Ursachen der Alkohol- oder Drogensucht zu ergründen.
Du musst das alles aufarbeiten, aber in dem Moment ist es sicherlich, als wäre das gerade letzte Woche passiert.
Das ist immer schwierig. Ne?
Und es geht um Menschen mitten aus dem Leben. In der Selbsthilfegruppe sind Köche, Pfleger oder Lehrer. Sich die Sucht einzugestehen, Hilfe holen, fällt oft schwer.
Ja, es war schon schwer, ja. Die Schritt zu gehen. Ja. Weil man hat dann auch Gedanken im Kopf wie, bist du ein schlechter Mensch oder wirst dann vorverurteilt und sowas. Der mich dann auch mit offenen Armen empfangen. Und man war so eine leicht so eine Art Hängematte, wo man sagt, okay, jetzt erkennt jemand das Problem und hilft mir auch. Ne?
Nicht selten ist es ja so, dass der Alkohol- oder Drogenkonsum mitunter auch ein Lösungsversuch ist. Ich stoße vielleicht an Grenzen, erlebe Dinge, die ich nicht aushalten kann, die ganz schrecklich sind, die ich einfach im nüchternen, klaren Zustand gar nicht aushalten kann.
Bis zu 330 Menschen im Jahr betreuen Christine Jeske und ihr Team. Mit Unterstützung von Malte, einem Bearded Collie, der schon mal das Eis bricht.
Ich kann mich da auch an eine Situation erinnern, wo so ein richtiger Kerl in der Gruppe saß und alles im Griff hatte, alles im Griff. Und dann mit mal stand Malte auf und ging zu ihm hin und der mochte Malte auch sehr. Und dann stieg der auf die Knie und fing an, ihn nur am Hals zu lecken und dann kullerten bei dem die Tränen. Also das war wirklich...
Ja. Viele Geschichten der Patienten hinterlassen Spuren.
Da hatte ich jetzt gerade eine Frau, die musste immer die Taschenlampe halten, wenn ihr Vater ihre Mutter verprügelt hat, weil der kein großes Licht anmachen wollte, damit das draußen nicht mitgekriegt wird. Das sind so Geschichten, da denkst du abends schon auch noch mal drüber nach. Das holt dich, das nimmt dich mit in Feierabend. Das ist so. Das muss auch so sein, das ist auch in Ordnung, weil ja am Ende auch ich ein Mensch bin.
Etwa ein halbes Jahr dauert eine ambulante Therapie. Das Abschiedsritual, Botschaften zu schreiben an diejenigen, die den Weg noch vor sich haben.
Gut, dass du diesen Schritt hierher gegangen bist, hat jemand geschrieben. Ja, oder hier haben wir jemanden. Mein Fass ist voll und deins? Also das war, an den Mann kann ich mich ganz gut erinnern. Das war ein Mann, der nicht gerade viele Worte so benutzt hat, aber das war so sein Statement, sein Fazit. So, ich bin damit fertig mit dem Thema. Wie sieht's bei dir aus?
Das Ziel? Viele Menschen erreichen. Die Finanzierung jedes Jahr aufs Neue herausfordernd.
Es ist so, dass wir ganz oft erst zum Ende des Jahres wissen, wie geht's eigentlich im nächsten Jahr weiter.
Ja, was für eine schöne Idee mit diesen Sprüchen in dieser Wolkenform an der Pinnwand. Was würden Sie als Spruch hinterlassen bei dieser Beratungsstelle?
Tu es dir einer Familie nicht an und gerate nicht in den Entzug, denn der Entzug ist die Hölle. Und wenn man das wüsste, würde keiner süchtig werden. Mhm.
Lassen Sie uns über den Entzug reden, weil das Gute bei dem Entzug ist ja, dass am Ende was Gutes steht. In Ihrem Fall. Wie hat es denn Veronika eigentlich tatsächlich im Grunde geschafft, sie zu einem echten Entzug im Max-Planck-Institut zu bewegen?
Also sie hat mich ja mehrfach erwischt mit unterschiedlichen Mengen. Und dann hat sie die großen Mengen entdeckt. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt ist Schluss. Du gehst jetzt in einen stationären Entzug oder mit uns ist Schluss. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir als Mann und Frau danach noch stattfinden. Ich bin jetzt für dich wie eine Schwester. Ich bringe dich dahin, zu einem der Besten, den es gibt. Ich werde dich so oft ich kann, möglichst täglich besuchen. Sie kam dann auch mit Sonnenbrille und gefärbter Perücke. Ich war da unter falschem Namen. So, und ich war da und dann wird man am Anfang wird einem erklärt, es ist kein kalter Entzug, also nicht 50 Tabletten und nächsten Tag null. Da würde ich Hirnrisse bekommen, epileptische Anfälle etc. Man schleicht das aus. Und ich habe natürlich mich geschämt zu sagen 50 Tabletten, aber 25 gesagt. Und dann kriegen Sie am ersten Tag zwei abgezogen, kriegen Sie 23 Tabletten. Ich komme natürlich mit 23 Tabletten nicht klar. Ich habe geschwitzt, halluziniert, geweint, geschrien. Und dann, ich bin Freitag eingeliefert worden und Samstagvormittag rief sie den Professor an, hier, Sie müssen kommen, der hält das nicht aus. Und dann sagt sie, hast du irgendwas falsch gesagt? Hast du mehr genommen? Hast du noch was anderes genommen? Sag ich, ja, ich habe mehr genommen. Und der Professor war ganz lieb und fehl, sagte, Herr Manchmal, ganz locker. Alle, die hierher kommen, geben sich vorher noch mal die Kante. Wenn einer säuft, haut er noch eine Flasche extra rein am Tag. Und alle schummeln, weil sie sich genieren. Wir können sie nur nicht gut einstellen, wenn wir die Ausgangsbasis nicht wissen. Mhm. So. Und das ist ungefähr so, ich habe dann die 50 gesagt, dann bekam ich irgendwie 47, also irgendwie und immer weiter runter. Und der Entzug war so schlimm.
Was geht da im Körper vor und in der Psyche? Das sind ja zwei wahrscheinlich unterschiedliche
Punkte. Also erstmal, dass man da ist, man fühlt sich wie im Gefängnis. Meine Zelle war noch groß, 10 Quadratmeter, Bett, ein kleiner Tisch, ein Stuhl, ein Sideboard, da standen zwei Bücher. Fotos konnte ich ja nicht aufstellen, wir wollten ja unentdeckt sein. Und ich bekam meinetwegen um 8 Uhr eine Dosis. Dann am Anfang 8 Tabletten, dann 7, dann 6, meinetwegen 5. Dann ging es mir bis 9.30 Uhr gut. Und dann 9.31 Uhr lief ich dann in meiner, ich nenne das immer Zelle, auf und ab, wie so ein Tiger im Käfig. Noch 2 Stunden 29, ja, noch 2 Stunden 28, bis ich die nächste Dosis bekomme. Ich konnte nicht schreiben, nicht lesen. In der Psychotherapie sollte ich so Bögen ausfüllen. Ich las nur verschwommen, meine Hand zitterte beim Schreiben. Dann hat eine Ärztin gesagt, erzählen Sie es mir, dann fülle ich das für Sie aus. Ich habe immer Fäden gesehen. Auch mal weiße Mäuse, aber eigentlich immer nur Fäden. Und die wollte ich weg, waren keine Fäden. Und wenn ich im Bett lag, dachte ich, das schwebt irgendwie. Das schwebte natürlich nicht. Das sind Halluzinationen. Und sie schwitzen, sie zittern, sie kriegen Angst. Als wenn ihn einer irgendwo zieht an den Gliedmaßen. Und dann war immer die Hoffnung, naja gut, in 2 Stunden kommt ja die nächste Dosis. Und nach 2-3 Wochen wurde das etwas besser. Diese 2-3 Wochen möchte ich nie wieder haben. Es war den ganzen Tag, hat mich diese Sucht quasi gequält, gefoltert. Und dann kam ein Moment, okay, du hast diesen Tag geschafft, morgen gibt wieder ein paar Tabletten weniger. Wir kommen dem Ziel näher, dann kriegst du natürlich auch viel Feedback, toll. Ich bin doppelter Rekordhalter. Ich glaube, schlaftablettenmäßig war ich mit der höchsten Dosierung gekommen. Und ich war auch am schnellsten wieder bei Null. Aber darauf bin ich nicht sehr stolz.
Gab es irgendwann auch den Moment, wo Sie gemerkt haben, ich komme da langsam raus. Also ich reduziere jetzt habe ich nur noch 10 am Tag. Jetzt habe ich nur noch 7, ja. Nur noch 6.
Ja, ich wollte zum Geburtstag meines Sohnes. Und der Professor sagte, dann müssen wir aber schneller reduzieren. Ich lasse Sie nicht raus, wenn Sie noch so und so viel nehmen. Und dann hat er mich aber überredet und gesagt, bleiben Sie in der Klinik, wir können nicht unterbrechen, auch wenn das der Geburtstag Ihres älteren Sohnes ist. Und ich wollte, und dann wollte ich das auch schaffen. Das war 2010, also vor 15 Jahren. Und es lief Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Ich habe viel Fußball geguckt. Irgendwelche Mannschaften, ja, die ich vorher nie gesehen hatte. Dann schwebte ich nicht mehr so sehr. Da waren die Fäden weniger. Ich konnte dann wieder lesen, schreiben. Und da hat sich viel verbessert. Und auf einmal merkte ich, ich schaffe das. Und am 4. Juli.
Unabhängigkeitstag.
Tag der Unabhängigkeit in Amerika bekam ich die letzte Tablette. Abends, und die habe ich mir sehr lange zwischen Daumen und Zeigefinger angeguckt und sage ich, du Teufelszeug. Und die habe ich ins Klo geschmissen, die habe ich nicht mehr genommen. Wie gesagt, 4. Juli, Unabhängigkeit, ich bin jetzt unabhängig. Dann ist man noch eine Weile trotzdem in der Klinik und dann wird alles geändert. Nie wieder in die Apotheke, nie wieder den Arzt, nie wieder die Psychologin. Der Angestellte, der mir das ganze Zeug in Massen zum Schluss besorgt hat, gutes Zeugnis, Abfindung, aber kein Kontakt mehr. Das ganze Haus wurde gefilzt, dass nicht irgendwo noch eine Tablette ist. Denn wenn man so, ach, eine nehme ich schnell, dann schreit das Gehirn, super, ich erinnere mich, gleich noch mehr. Ja, ein Alkoholiker darf auch nicht ein Bier trinken. Ja. Dann will der Körper, oh, wo ist das zweite? Und das hat dann Gott sei Dank geklappt, obwohl die Rückfallquote ja so bei 30% liegt.
15 Jahre rückfallfrei. 15 Jahre.
Ja, 15 Jahre, 4 Monate und irgendwie 26 Tage.
Gibt es körperliche Einschränkungen, die Sie durch diesen, ja, das sind ja 7-8 Jahre gewesen, die Sie Tablettenmissbrauch betrieben haben? Gibt es da was, wo Sie sagen, ich muss bei bestimmten Medikamenten aufpassen?
Ja, also erstmal keine Schlafmittel, ist ja logisch. Ich bin auch schon ein paar Mal operiert worden seitdem. einmal Blinddarm, dann hatte ich eine, ja Krebs und ich darf nicht mit Benzodiazepin in die Narkose. Da gibt es aber Alternativmittel. Und der Professor sagte mir, sagen Sie einfach, Sie haben eine bizarre Unverträglichkeit, Sie müssen was anderes haben. So. Kann ich sagen, also damals jedenfalls, ich bin abhängig gewesen und darf sowas nicht haben. Das ist sowieso etwas, ich kann nur allen Menschen empfehlen, die irgendwie morgens nicht in Gang kommen, nehmen keine Aufputschmittel und die abends nicht zur Ruhe kommen, nehmen keine Einschlafmittel. Wir haben in der heutigen Zeit so viele Menschen überdreht, ob es Social Media ist. Sie können nie wie abschalten. Am Wochenende hängen sie am Laptop oder abends spät noch im Bett am Laptop oder morgens. Früher hatte man Muskelkater, wenn man zu viel gearbeitet hat. Ja. Wir haben heute psychischen Kater. Und deswegen habe ich geändert. Sonntag ist digital frei. Die letzte Stunde vorm Schlafengehen habe ich keine digitalen Geräte. Urlaub ist für mich nicht Arbeit mit besserem Blick oder schönerem Hintergrund, sondern ich habe wirklich Urlaub von Erlauben. Ich erlaube mir dann nicht zu arbeiten und glaube, heute erkannt zu haben, dass weniger Arbeit mehr ist als zu viel. Damit meine ich nicht, dass jemand, der nur 5 Stunden arbeitet, dass der nicht langsam mal 8 Stunden arbeiten könnte. Das meinte ich nicht. Aber 16 Stunden ist weniger als 8 Stunden konzentriert und voller Energie mit Ausgleich, Freunde, Hobbys, Sport, Familie.
Süchtig zu sein ist das eine. Möglicherweise andere damit zu belasten ist das andere. Alkohol spielt dabei auch eine sehr große Rolle, auch wenn Alkohol zum Beispiel missbräuchlich in der Schwangerschaft getrunken wird. Julia Lunau.
Es ist gut, dass ich nicht alleine dastehe. Ich sag mal, ich habe eine Stütze dabei.
Wir verstehen uns richtig gut. Wir haben uns, glaube ich, noch nie so gestritten.
Nee. Das gar nicht.
Nee.
Benjamin und Yvonne Kudleck wuchsen wie Geschwister auf, fühlen sich auch so. Beide kamen aus dem Heim in dieselbe Pflegefamilie. Gleich alt, zusammen in einer Klasse, einer Einheit.
Dann gib dir Ruhe.
Und beide haben die gleiche Diagnose. FASD, fetale Alkoholspektrumstörung.
Als es dann allgemein auch rauskam, hatte ich mich natürlich ein bisschen leer gefühlt, weil ich gedacht habe, oh Gott, was ist denn jetzt los? Zähle ich noch als Mensch?
Mein erster Gedanke war, scheiß Alkohol. Und es hat mich schon...
Das hat dich, glaube ich, ein bisschen verletzt, glaube
genau.
ich, eher, ne?
Mitgenommen, genau. Mhm.
Bei Menschen mit FASD treten körperliche und geistige Beeinträchtigungen unterschiedlich stark ausgeprägt auf. Eine Folge, wenn schwangere Frauen Alkohol trinken. Yvonne lebt bei ihren Pflegeeltern, ist im Alltag auf Unterstützung angewiesen.
Kochen fällt mir ganz schwer. Ich kann mir die Abläufe nicht merken.
Das sieht gut aus.
Ich wäre sehr gern selbstständig, aber ich kann es halt nicht durch meine Beeinträchtigung. Und da bin ich schon traurig, dass ich das nicht kann.
Auch Benjamin hat Schwierigkeiten, sich Dinge zu merken. Er arbeitet mittlerweile in leitender Funktion bei einem ambulanten Pflegedienst in Stade. Seinen Chef von der Diagnose zu erzählen, ist dem 33-Jährigen nicht leicht gefallen.
Ich hatte erst ein bisschen zitternde Knie gehabt, habe gesagt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Wie sage ich Ihnen das überhaupt? Ne? Letztendlich, mein Chef hatte gesagt, ja, kannst du deine Beine bewegen? Kannst du deine Arme bewegen? Dann habe ich natürlich gesagt, aus witzig halt, ja klar, kann ich. Dann hat mein Chef gesagt, ja, dann ist das die Diagnose für mich egal.
Die Familie wird vom FASD-Fachzentrum Hamburg begleitet und beraten, auch durch Hausbesuche. Die Nachfrage in der Region ist groß.
Wir haben pro Woche 3 bis 5 erwachsene Menschen, die Diagnostik haben möchten bezüglich ihrer eigenen Persönlichkeiten. Sich fragen, habe ich das? Ich brauche da Unterstützung. Und es gibt kaum Angebote im Erwachsenenbereich, glaube ich, 5, 6 Stellen in ganz Deutschland, die Diagnostik machen. Bei insgesamt 1,7 Millionen betroffenen Menschen einfach viel zu wenig.
Auch Yvonne möchte auf das Thema aufmerksam machen. Auf ihre Art und Weise.
Das war eine besondere Situation, weil Yvonne
kam runter und dann sagt sie, ich habe einen Traum gehabt, den muss ich unbedingt erzählen. Und da habe ich gesagt, Yvonne, geht nach oben und schreib es erst mal auf.
Herausgekommen ist dieser Brief, gerichtet an alle Mütter.
Liebe werdende Mütter, ich, Yvonne, bin eine von vielen Alkoholgeschädigten. Da ich alles vergesse, kann ich nicht alleine wohnen. Ich möchte mit diesem Brief, dass keine Kinder mehr mit Alkoholschäden geboren werden.
Und auch Yvonne geht ihren Weg. Sie arbeitet heute in den Werkstätten des Deutschen Roten Kreuzes, teilt Essen in Schulen aus.
Meine Eltern stehen auch hinter mir.
Du hast was vergessen. Ich stehe auch hinter dir.
Ja, das stimmt.
Ja, unterstützen Sie in diesem Jahr solche Organisationen mit Ihrer Spende Hand in Hand für dort Norddeutschland, für ein Leben ohne Sucht. Unten eingeblendet sehen Sie unsere Internetadresse, wo Sie alle Informationen bekommen. Und rechts eingeblendet ist ein QR-Code. Wenn Sie da die Handykamera vorhalten, dann öffnet sich die Internetseite auf Ihrem Handy und Sie haben sofort alle Informationen parat. Helfen Sie uns zu helfen. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle dafür. Ein Leben ohne Sucht. Carsten Maschmeyer, wie hat Ihre Suchterfahrung, wenn Sie sich selber von außen betrachten, menschlich verändert?
Ich habe gemerkt, dass der Sinn des Lebens nicht nur darin besteht, höher, weiter, größer, schneller. Heutzutage mal einen halben Tag mit meinen Enkelkindern spielen, den größten Blödsinn machen, meine Enkelin, eine ist anderthalb, eine ist gut 2 Jahre und ein Stiefenkel ist 6 Jahre.
Sie haben gerade eine Murmelbahn auch gebaut, ne?
Ja, ja. Letztes Jahr Weihnachten, Neujahr habe ich eine Murmelbahn, weil der irgendwie murmeln, immer nur murmeln, ja, der Leo. Und da dachte ich, ich kaufe eine Murmelbahn, habe ich irgendwie online bestellt. Dann war die aber aus 12 Holzplatten und 672 Einzelteile, die ich mit Messern da rausschneiden musste. Das hat also 10 Tage gedauert. Aber ich kam da, also da hat er natürlich nicht immer zugeguckt. Und ich war aber so glücklich, ihm die fertigzustellen. Und ich habe dabei so entspannt. Denn mein Beruf ist ja Lesen, Hören, Reden. Und auf einmal konnte ich basteln. Ja? Das war wie früher mit Bauklötzen. Also Zeit mit den Enkeln zu haben, mit der Familie, mit guten Freunden. Mein großes Hobby ist ja Garten. Mhm. Ja? Also ich liebe gar nicht so sehr den roten Teppich. Ich mag den grünen Teppich. Ja? Pflanzen. Dreckig machen, schneiden, sägen. Ich bin so glücklich. Pflanzen reden nicht, die stellen keine Fragen, die wollen keine Gehaltserhöhung, die wollen keine Finanzierungsrunde, die wollen nicht irgendwie einen Exit besprechen, sondern das
die wollen
du
sein.
Ja,
die wollen aber wollen nur sein.
Und du musst ja Zeit haben. Ein Garten ist nie fertig. Man kann auch Rasen ziehen, wächst da auch nicht schneller. Also diesen Ausgleich habe ich gelernt und weil ich gemerkt habe, wie viele Menschen eine psychische Erkrankung haben. Und die psychische Erkrankung wird ja mit irgendwelchen Betäubungsmitteln bekämpft. Und ich kenne in der Gründerszene in Deutschland einige, viele Gründerinnen und Gründer, die sich morgens aufputschen und abends wieder runterfahren.
Das ist ein ganz interessantes Thema. Als Investor geben Sie natürlich Geld, zum Beispiel in der Höhle der Löwen. Aber natürlich tun Sie das auch abseits des Fernsehens, logischerweise. Was geben Sie denn den Gründern und Gründerinnen, was geben Sie denen denn neben dieser fachlichen Expertise und neben der finanziellen Unterstützung, was geben Sie denn menschlich damit rein?
Wir haben regelmäßige Fortbildung für alle unsere Start-up-Gründerinnen und Gründer. Und im nächsten Future Day, da holen wir die immer alle zusammen, wird ein Thema Schlaf sein. Ich habe schon mal Top-Gründer, wo ich sage, du gefällst mir nicht, deine Ausstrahlung, du bist nicht mehr tolerant, du wirkst gereizt. Wann war denn der letzte Urlaub? Sag mal, wie lang deine Tage sind? Und es gibt wahrscheinlich Investoren, die pushen ihre Gründer, bis die umfallen sollen. Ich sage dann, du fährst jetzt mal 10 Tage weg. Nee, kann ich nicht, sage ich. Und was ist, wenn du jetzt schwer krank wärst? Würde doch auch gehen.
Dann ändert sich das Leben plötzlich.
Aber vielleicht klappt das dann alles nicht. Dann weißt du da genau hinterher, auf wen kannst du dich verlassen und auf wen nicht. Mach das. Und oft machen die das dann auch. Also du verordnest mir das jetzt. Ich verordne dir das. Ich befehle es dir nicht, aber ich würde es dir ganz dringend empfehlen. Ab einer Überarbeitung ist weniger mehr. Jeder Trainer weiß, wenn ein Sportler übertrainiert ist, muss er Belastungssteuerung, sprich Reduzierung haben, also weniger Wettkämpfe oder Spiele und weniger Training.
So. Genau. Da war ich eben gerade noch. Was sagen Sie zu Menschen, die eine Sucht haben, sich das aber nicht eingestehen? Jetzt haben Sie gerade gesagt, in den Urlaub gehen, mal was anderes machen, mal was ausprobieren, entspannen. Viele Menschen haben Süchte, wissen das vielleicht auch, schämen sich möglicherweise, Familie leidet auch drunter. Was sagen Sie, wie kriegt man diesen ersten Schritt hin, sich zu beraten zu lassen?
Vielleicht durch Sendungen wie heute, deswegen bin ich auch hier, dass man darüber spricht. Ich habe ja mit meinem Professor mich angefreundet. Und als ich hörte, dass hunderte Millionen Menschen an Angsterkrankungen, an depressiven Erkrankungen leiden, habe ich ihn gefragt, was wird es denn da mal irgendwie an Medikamenten geben, dass das nicht irgendwie zu solchen Süchten führt. Und wir haben zusammen eine Firma gegründet, HMNC Brain Health, und haben Medikamente in der Entwicklung gegen Depressionen. Denn bei mir war die Nebenwirkung des Schlafmittels ist auch noch Depression. Ich kann nur sagen, am Anfang, was ist jetzt? Ist das Stresssaufen? Ist das Drogen nehmen oder eine Spritze sich geben, um, oder Kokain zu nehmen, um besser zu performen? Also wo geht die Fehlzündung von vorne los? Und wenn soll das ein einmaliges Ereignis sein und auf keinen Fall ein Dauerzustand? Und wenn die Dosierung sich häuft und erhöht werden muss, dann muss man Hilfe schreien.
Ist unsere Gesellschaft auch zu viel auf Schein ausgelegt?
Ein bisschen ja, durch Social Media. Ja. Ja, jeder fit, sportlich, hat keinen Pickel. Alles ist durch Photoshop optimiert. Auch Social Media ist auch eine Sucht. Ich kenne Menschen, die gucken 800 Mal da am Tag in irgendeinen Social Media Account. Die sind dann Smartphone-süchtig oder Social-Media-süchtig. Auch das ist nicht gut. Da kommt ja irgendwas zu kurz. Die Familie, entweder der Umgang mit den Geschwistern oder dem Freund oder den Freunden. Alles, es gibt ein zu viel. Und da ist die Gefahr, dass hier eine Sucht beginnt.
Welche Rolle spielt Sport für Sie persönlich, um dieser Suchtgefahr aus dem Weg zu gehen?
Sport ist für mich ganz wichtig. Ich komme entweder morgens besser in Gang oder ich schalte dabei abends ab. Ich baue das Adrenalin ab. Ich gehe aus so einer halben, dreiviertel Stunde rudern oder Treppensteiger oder irgendwie oder Laufband. Habe ich entweder eine Lösung für mein Problem oder ich habe mich vom Problem gelöst und sage, so schlimm ist es gar nicht.
Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute unser Gast waren. Danke, dass Sie so offen darüber gesprochen haben. Carsten Maschmeyer. Herzlichen Dank. Morgen, unser Gast morgen, ist Ermittler bei Kunstverbrechen. René Allange kommt zu uns aufs rote Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen. Tschüss.